der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen. Mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback.
Wunderbar, schönen guten Tag von meiner Seite. Wir sind ja heute wieder zu zweit. Herr Thomas Henkelmann ist auch dabei. Hallo Thomas.
Herzlich willkommen zusammen. Hallo Hans.
Ja, was sind die wichtigsten Trends im Projektmanagement der Zukunft? Das Thema heute. Kurze Einführung und dann haben wir es mal vier geteilt, wie wir es in der Vergangenheit ja auch schon gemacht haben, nämlich was tut sich bei PPM-Tools, was ist in der Projektmanagement-Organisation und dort drumherum zu erwarten oder was gibt es da schon Neues und Richtung Projektplanung und dann Richtung Ressourcenmanagement die Trends. Kleiner Hinweis natürlich noch, die vorgestellten Trends gelten natürlich nicht für alle Bereiche und Arten von Projekten in gleicher Weise. Wir haben eigene Erfahrungen natürlich in erster Linie da reingepackt und natürlich aber auch mit Informationen aus öffentlichen Quellen quergecheckt, was da so in Google und so weiter zu finden ist. Gibt auch den ein oder anderen Hinweis, haben zwei große Themen, natürlich vom PMI wieder eine Umfrage, die wir ausgewertet haben, beziehungsweise auch mal Verweis auf Gartner, aber ansonsten sind eigentlich überwiegend unsere eigenen Geschichten, die wir letztendlich wieder bestätigt gefunden haben. Ja, wir haben das jetzt schon seit einer Weile gemacht, also in 2020 haben wir angefangen, 2021 haben wir es ausgelassen, aber 22, 23, 24 und jetzt 25 haben wir es jeweils Anfang des Jahres ein entsprechendes Webinar gemacht und werden da jetzt auch wieder eine ganze Menge Umfragen in diesem Webinar haben und auch auf Ergebnisse der Umfragen, die wir zum Teil komplett gleichgelassen haben, damit es vergleichbar eben ist, auf die letzten beiden Jahre vergleichen, um zu sehen, was sich da tut. Genau. Ja, Thomas, PPM-Tools. Was tut sich? Künstliche Intelligenz haben wir festgestellt, ist ein ganz wichtiger Punkt. Darum haben wir mal ein paar Grafiken dazu gemacht. Und bevor ich jetzt weiterklicke, wie würdest du sagen, was ist mit KI? Was kommt da auf uns zu mit einem Schlagwort?
Naja, die ganzen letzten Jahre war es ja schon logischerweise auch bei uns in den Trends enthalten. Da hat man sich dem Thema vorsichtig mal genähert. Man versuchte zu verstehen, was denn so ein Language Model ist und was Sprache verstanden wird. Und dann hat man natürlich darauf vertraut, dass die KI auch Fragen beantworten kann, die ich selber gar nicht so genau stellen kann. Und dieses Jahr, also wenn ich meinen Mail-Eingang anschaue und was ich so in Webseiten mitbekomme oder auch Kundenanfragen, ist es das Thema 1, 2 und 3 nach meiner Wahrnehmung. Also es hat gestartet, aktiv wirklich mal vor 2, 3 Jahren. Und ich glaube, in diesem Jahr 2025 wird das Jahr überhaupt, wo alle erwarten, dass vielleicht ganz grundlegende Dinge anders funktionieren, dass mehr Routineaufgaben auch abgenommen werden, wenn wir alles noch im Detail mal beleuchten. Also ich glaube, das Thema ist jetzt nicht nur gestartet, sondern voll angekommen, wird voll durchschlagen und sicher auch diesen lange erwarteten disruptiven Beitrag bringen in der Art, wie wir jeden Tag uns tatsächlich organisieren, mit der Hoffnung, auch vielleicht nervtötende Routineaufgaben einer KI zu überlassen. Wie? Überlegen wir uns gleich mal.
Genau, wir haben jetzt einfach mal den Trend mit einer kleinen Kurve dargestellt. Das machen wir bei jedem der vier Kapitel. Und also KI ist jetzt sozusagen, lange war was nicht da. Wenn wir sagen, hier links unten ist der Anfang von Projektmanagement vor, keine Ahnung, in den 50er Jahren, sagen wir mal, als PERT und solche Sachen erfunden wurden und danach der Reihe nach die 20, 30 Jahre später die Innovationen gegründet wurden, gab es ja alles keine KI, aber jetzt dementsprechend sehr kurz und ziemlich senkrecht, oder? Also ich hätte jetzt gesagt, ist der Senkrechtstarter schlechthin. In Thema von Wichtigkeit auf einer ja völlig frei gewählten Skala sozusagen, um einfach mal zu sehen, ja, das geht jetzt mal tatsächlich in sehr kurzer Zeit sehr steil nach oben. Genau, Möglichkeiten, bessere Planung auf Basis vorhandener Daten, ja, klar, also lernen aus firmeneigenen, also firmenspezifischen Daten, ganz wichtig. Das muss man erstmal alles erkennen, was da drinnen steht. Da gibt es dieses Stichwort kognitive Indexierung, Erkennen von Zusammenhängen, also das Large Language Model oder was auch immer man anwendet letztendlich von den verschiedenen Möglichkeiten, die Hersteller bieten, führen erstmal dazu, dass die Texte, die da drinnen stehen, auf Vorgangsnamen, Projektnamen, Risiken, Issues, Tasks und so weiter, dass man das überhaupt mal klar erkennt, was das eigentlich, ja, dass die KI sozusagen eben erkennt, was ist denn das überhaupt? Das ist ja der wesentliche Schritt, dass man so nicht ganz genau mit Wörtern sich abgeben muss und haste mal wie lange dauert im Durchschnitt ein Vorgang für Spezifikation? Nein, egal, alles, was irgendwie in die Nähe von Spezifikation kommt, kann die KI erkennen und kann selbst interpretieren, was für so eine Statistik zum Beispiel halt reinkommen würde. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, das muss man halt mal machen, wenn man Daten hat. Die inhaltliche Strukturierung von Arbeitspaketen könnte man sich unterstützen lassen. Ich habe dann Arbeitspaket, das heißt, mach mir mal eine neue App auf der Power-Plattform, was muss ich denn dazu tun? Ja, dann kann man sich das direkt als Vorgangspaketliste ausgeben lassen, das hat schon was. Auflistung von Tätigkeiten zu Arbeitspaketen, ich kann dann zu jedem Arbeitspaket hingehen und das noch detaillierter machen, kann vielleicht auch eine realistische Dauerplanung und Aufwand und Kosten machen, wenn ich auf eigene Daten zugreifen kann, ganz wichtig. Die durchschnittliche Dauer eines Vorgangs aus dem Internet, so von wem anderen zu nehmen, juckt vielleicht jetzt nicht jeden, aber vielleicht wäre es zum Vergleich auch gar nicht so schlecht, wer weiß, je nachdem wie generisch die Tätigkeit ist. Aber ansonsten könnte man halt einfach mal sagen, na, wie war denn das so in der Vergangenheit durchschnittlich, wie lange hat eine bestimmte Vorgangsart gedauert oder auch die Verteilung, wenn man Tätigkeitsarten hätte. Also einfach eine realistische Planung im Vergleich zu, was haben wir schon in der Vergangenheit gemacht.
Bei dieser generativen KI ist natürlich immer das Thema, wie gut kann das denn werden? Und ich glaube, da gehen wir nachher nochmal darauf ein, wenn ich da keinen Datenbestand habe, wenn ich keine Historie habe, woher soll das denn dann alles kommen? Außer ich gehe natürlich sozusagen, verlasse meinen Firmenkontext, gehe nach draußen mit auch den entsprechenden durchaus Risiken, wenn ich dort natürlich auch entsprechend prompte. Also hier steckt tatsächlich dahinter, wenn ich selber sehr gute und sehr viele Daten habe, dann kann ich vermutlich auch genau diese Fragen stellen und zu besseren Ergebnissen zu kommen, aber es ist immer noch aus dem entstanden, was ich auch schon mal in der Vergangenheit gewusst habe oder wissen könnte. Also mit einem viel mehr Aufwand hätte man es auch früher schon machen können. Jetzt ist es halt leichter geworden, das einfach zu machen.
Genau, aber wo leichter bis hin zu Risiken und deren Abfederung und dann Routineaufgaben. Thomas, hast du vorhin schon mal angesprochen. Was könnte man denn da erwarten?
Naja, ich würde mal sagen, wenn ich jetzt mal mein Wunschdenken äußere, wir haben unsere Projektmeetings, ich würde gerne sozusagen eine Einladung alle aus dem Projektteam, die in den letzten 2 Wochen daran gearbeitet haben, in das Meeting einladen, mitsamt der Aufgaben, die vielleicht noch offen sind und denjenigen, die irgendwelche Schwierigkeiten aufgeworfen haben, damit einfach schon mal auch die Agenda für so ein Meeting entsteht. Also das wäre sicher etwas, was man heute einfach machen könnte, einfach aufgrund der Daten, die ich in meinem System habe. Also genau. Einladung zu Regelmeetings samt der Inhalte vielleicht einfach dazu. Das würde mir, glaube ich, schon mal weiterhelfen. Im Wesentlichen kann man natürlich auch heute sich immer helfen lassen bei Texten. Ja, wenn ich natürlich jetzt anfange, Mails zu schreiben, Informationen zusammenzusammeln oder auch aus Dokumenten, dann muss ich das ja schon lange nicht mehr alles zu Fuß machen. Und gerade, sage ich mal, so eine Überform oder Neuformulierung von Inhalten, über die ich mich vielleicht mal geärgert habe, hilft ja auch, bevor man es rausschickt, nochmal kurz sozusagen hier verbessern zu lassen, einfach um auch im sozusagen sozialen Umfeld da keine Schwierigkeiten zu kriegen. Und natürlich könnte man auch darüber nachdenken, wie gerade angesprochen, naja, jetzt haben wir 2 Wochen gearbeitet in dem Sprint, da sind bestimmte Dinge gemacht worden, da gibt es Ergebnisse dazu, die sind abgenommen, ein paar sind nicht abgenommen. Daraus könnte man doch logischerweise einen Statusbericht generieren, der genau diese Punkte, ja, die ich nicht im Backlog nachschauen möchte, zusammenstellt, damit ich mich eben auf die wichtigen und kritischen Dinge fokussiere und die Dinge, die sowieso klar sind, auch vielleicht nicht nochmal extra anschauen muss. Also ich glaube, da gibt es noch eine ganze Menge zu holen. Das wäre heutzutage, ist es alles schon möglich, wäre alles schon möglich, wie stark es eingesetzt wird, werden wir vielleicht nachher mal abfragen, wenn wir tatsächlich mal so eine Umfrage auch hier im Auditorium machen.
Ganz neues Thema, KI. Agents, was ist das? Naja, auf der einen Seite, die verstehen Sprachen, also der Agent ist tatsächlich, ich sage jetzt mal sowas oder kann sowas sein, wie man es auch im Auto kennt, wenn man seinem Navigationssystem mitteilt, bringe mich zum Flughafen oder bringe mich zur nächsten Tankstelle oder whatever. Da steckt ja mehr drinnen als der konkrete Befehl, so wie es früher war, oder wenn man jetzt an die, Windows-Sprachsteuerung denkt, die gibt's ja auch schon lange, da gibt's ja nur ganz bestimmte Dinge, die man sagen kann, damit das Ding dann auch das ausführt. Aber es geht ja darum, dass man wirklich versteht, was gemeint ist und nicht nur genau, welche Wörter gesprochen wurden. Und hier steht Sprachen in Mehrzahl, also nicht nur Sprache als solche, sondern auch verschiedene tatsächlich Sprachen bis hin zu, wenn Sie schon mal ausprobiert haben in ChatGPT zum Beispiel, wenn Sie fragen und dort, ich sage jetzt mal, in krassem lustigen Dialekt sprechen, dann könnte es auch sein, dass Sie in krassem lustigen Dialekt eine Antwort kriegen. Also es ist wirklich erstaunlich, was da in letzter Zeit so passiert. Also dass man überhaupt verstanden wird, wenn man eine Frage hat und die nicht mehr so genau formulieren muss wie früher vielleicht, das ist das eine. Und man kann das entsprechend konfigurieren, sodass man eben genau diese Routineaufgaben entsprechend zusammenkriegt, Thomas. Und was kann das zum Beispiel sein?
Naja, das ist jetzt eben die Möglichkeit, dort tatsächlich nicht nur Antworten zu bekommen auf Fragen, die man stellt, oder Zusammenhänge zu erkennen, Texte zusammenzufassen, sondern Anweisungen zu geben und der Agent dann selbst in der Lage, das entsprechend umzusetzen. Das heißt, er kann echte Aufgaben übernehmen, der könnte im einfachsten Fall das gerade machen, was wir schon gesagt haben, was es heute schon gibt, Texte einsammeln und Zusammenfassungen erstellen, könnte aber auch dazu entsprechende Einladungen und die Dokumente gleich noch mitversenden. Und das ist das, was wir unter Konfiguration oben beschrieben haben. Man muss dem Agenten schon sagen, da gibt es ja diverse Studios dann dazu, was tatsächlich gemacht werden soll. Man muss ihm aber nicht sagen, wie er es machen soll. Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt dazu. Das heißt, was ich erreichen möchte von so einem Agenten, eben auch hier, wie gesagt, nochmal mit Zahlen umzugehen, kann man heute auch schon über entsprechende Power BI-Unterstützung zum Beispiel einer Copilot-Funktionalität. Aber was jetzt eben neu dazu kommt, und das ist halt wirklich der spannende Teil, die können andere Systeme einfach ansprechen und dort Befehle ausführen. Und das ist natürlich etwas, was genauso Routineaufgaben einfach erledigen kann. Ich habe in meinem Projekt tatsächlich meinen nächsten Statusbericht. Er schaut, welche Aufgaben tatsächlich jetzt vielleicht auch nicht erledigt worden sind. Dazu soll er meine Einladung erstellen und Dokumente erstellen, aber bitte auch vielleicht für die Punkte, die jetzt sozusagen eine Auswirkung auf den Terminplan haben. Aha, erkennen, was ist Terminplan, was sind Auswirkungen, zum Beispiel ein Risiko anzulegen oder einen Vorgang auch entsprechend zu verlängern, weil er halt noch nicht fertig geworden ist oder auch eine Ressource gleich noch zuzuweisen mit einem typischen Arbeitsaufwand, der für diese Art von Aufgabe dann letztendlich notwendig ist. Und das muss ich genau diesen Agenten jetzt nicht nochmal explizit einprogrammieren oder APIs bemühen, sondern ich sage, mach genau diese Aktionen hier und die Agenten selber sind dann sozusagen auch im Hintergrund schon in der Lage, mit den entsprechenden Zielsystemen zu arbeiten und zu kommunizieren. Das ist natürlich schon nochmal ein neuer Quantensprung, weil mal ganz salopp gesagt, warum heißt der Agent? Naja, weil er sozusagen tatsächlich wie so eine Assistenz ist, der ich einfach einen Auftrag gebe und ich will gar nicht wissen, wie es erledigt wird, ich möchte aber, dass es erledigt wird. Und zwar mit natürlich möglichst guter Datenqualität und möglichst viel Insight in sozusagen die Dinge, die dort einfach zu tun sind. Und das wird, glaube ich, dieses Jahr eine sehr spannende Geschichte. Ja, auch von Microsoft auf der Ignite letztes Jahr schon angekündigt, auch in den Microsoft-Projektmanagement-Werkzeugen kommt es langsam an. Und das wird, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Jahr, wie man das persönlich auch nutzen kann.
Genau, da gab es ja, weil du die Ignite gerade ansprichst, die Keynote, die da gezeigt wurde, war relativ lang, wo sehr ausführlich eben genau über diese Agents und Routineaufgaben und auch die Zeitsteuerung von denen berichtet wurde. Ich glaube, da war so ein Beispiel, wo eben, jeden Montag um 10 gibt es ein Team-Meeting und für dieses Team-Meeting soll entsprechend eben rechtzeitig vorher und zwar eben automatisch, ohne dass ich es Ihnen Montag wieder sage, ich automatisch eine Zusammenstellung von den wichtigsten Inhalten der whatever, ja, Mails, Dokumente und was halt mal in den letzten eingestellten Zeitraum zum Thema Konfiguration, ja, sagen wir mal, was in der letzten Woche so zu diesem Projekt, zu dessen Meeting ich jetzt gerade eben oder das ich jetzt in einer halben Stunde haben werde, dass da vorher eben automatisiert schon alles zusammengesammelt wird. Und das muss ich nicht immer und immer wieder selber machen, sondern das passiert dann einfach, weil ich es halt mal gemacht habe und dann gesagt habe, mach das jetzt bitte immer. Solche Sachen. Also echte.
Ja, und spannend, die können ja auch zusammenarbeiten. Die können sich auch gegenseitig aufrufen, können Daten übergeben. Also wie so eine Heerschar, der immer sozusagen vielleicht beschworenen Einzelmännchen, die dann tatsächlich genau solche Aufgaben im Hintergrund übernehmen und Wunder wie auch mir zur Verfügung
stehen. Genau, kurzer Vergleich. Wir haben das ja vor ein paar Jahren schon mal gefragt. Wir hatten damals die Hoffnung auf den automatischen Ressourcenausgleich. Gibt es die immer noch? Ja, also Verringerung von Konflikten durch bessere Planung auf Basis eigener historischer Daten. Das war damals noch das Thema. Da haben wir noch nur gesprochen, ja, es ist ja nur im Internet und also die Information, die da herangezogen wird, damit die KI da lernen kann und so weiter. Also es hat sich ja ganz krass weiterentwickelt. Es geht wirklich um eigene Daten und auch Vorschlag, dass Personen zugeordnet werden könnten und so weiter. Ja, also das kriegt jemand schrägen Pfeil nach oben im Sinne des Trends. Ja, wenn Sie Daten haben, die ausgewertet werden können, dann geht das. Vor ein paar Jahren hat man noch gesagt, naja, das wird noch ewig dauern, aber nein, das ist jetzt sehr schnell gegangen, dass man das selber machen kann. Also ja, alter Wunsch, Erfüllung sehr nahe. Oder Hoffnung auf automatische Aktualisierung des Projektplans. Naja, also sag mal, wenn Sie auf ein Bauprojekt gehen und wissen wollen, wie weit man ist, dann muss da schon mal einer ein Auge drauf werfen. Oder wenn man sagt, wie weit ist denn Software entwickelt? Ja, da kann es vielleicht schon anders sein, weil vielleicht sind ja Tickets im System abgelegt und man weiß nur, wie viele Tickets geplant waren und was dann rauskommt. Also da könnte schon ein schlaues Maschinchen oder hier ein Agent auch mal durchschauen. Das wird's geben. Aber wie gesagt, das hat man horizontalen Pfeil, also im Sinne von, ja, da haben wir immer noch die Hoffnung, man könnte natürlich auch mit weiteren Sachen, was ich was, mit Drohnen durch die Baustelle fliegen, und nachdem man den Plan elektronisch vorliegen hat und man weiß, wo Parkettboden hinkommt, kann ich durchs Gebäude fliegen und sagen, haben alle Räume, die Parkettboden kriegen sollen, haben die den jetzt? Also wenn man ein bisschen weiterdenkt, weil so weitere Hilfsmittel jetzt, wo KI wieder eine Rolle spielt im Sinne von Bilderkennung und so weiter, kann man schon mal weiterdenken, und habe ich auch einen Podcast gemacht mit Amprion vor einer Weile, ich glaube vor anderthalb Jahren war das oder so, wo es auch darum ging, dass man eben Projekte von Hause aus so plant, dass man während der Durchführung oder später in der Wartung, also mit anderen Hilfsmitteln eben wie Drohnen, Kameras und so weiter, eben ganz viel Daten zusammenkriegt, die man dann natürlich nur mit KI auch wieder auswerten kann, weil die Bilder muss ja einer erkennen. Also da tut sich eine ganze Menge, aber bis das tatsächlich, ich sage es mal, im täglichen Leben ankommt, wird es noch ein bisschen dauern, glaube ich. Aber ja, Statusbericht und so weiter, das kennen wir schon, das wird schon gemacht, das haben wir schon gesehen. Naja, und was wäre, wenn sich ein Vorgang verschiebt? Ja, gute Frage. Das hat man einen leichten Pfeil nach oben gekriegt. Vielleicht müssen wir aufpassen, wie wir das eigentlich meinen. Also natürlich, wenn Sie einen verknüpften Terminplan haben und Sie verschieben einen Vorgang, dann sehen Sie, was im Rest des Projektes passiert. Das meinen wir nicht. Das wäre eine einfache Verknüpfung Ihres Terminplans. Aber die Frage ist ja, hier könnte die Formulierung mit entsprechenden Erklärungen erfolgen. Also ja, ich verschiebe den Vorgang, aber was bedeutet das? Oder ich möchte einen, oder es kommt Regen und was ist denn zu verschieben? Also was wäre wenn? Also dass ich wirklich mit meinem Terminplan spreche quasi über so einen Agent. Das ist ja dann das Krasse. Und das,
aber bedeutet natürlich viel mehr Datenmengen auch zu verdauen, was weiß ich, vielleicht Abhängigkeit in anderen Projekten, neue Ressourcensituationen mit Knappheiten und allem, was dazugehört. Klar, aber große Datenmengen ist ja genau die Domäne einer KI, und ich denke, da wird sich auch noch einiges tun, wenn wir mal in der Lage sind, die entsprechenden Informationen auch ordentlich einzufüttern. Das wird vielleicht die nächste Herausforderung, dass man es auch entsprechend überhaupt mal so dokumentieren kann, dass man damit was anfangen kann.
Genau. Jetzt machen wir mal eine Umfrage hier. Wie schaut es denn aus? Welche Unterstützung erwarten Sie denn von der KI?
Unterstützung wird erwartet bei der Projektplanung mit 67% der Teilnehmenden, bei der Projektaktualisierung 52% der Beteiligten, beim Risikomanagement 49%, beim Ressourcenmanagement 66% und bei anderen Themen 27%.
Da sehen wir es nochmal schwarz auf weiß. Also die Steigerung liegt dann letztendlich hier die zwei alten schon, Projektplanung und Projektaktualisierung, von 23 auf 24 und jetzt nochmal stärker eben Projektplanung auf 67 und Ressourcenplanung auf 66. Genau, wunderbar. Und by the way, Sie sehen die Zahlen hier daneben. Da haben eine ganze Menge Leute geklickt. Also Achim, wie viele Leute haben wir im Webinar heute? Wie viele sind's?
Gerade waren es 250.
Ja, genau. Und Sie sehen auch in der Vergangenheit, waren auch 256 letztes Jahr. Also ja, guter Schnitt. Okay, machen wir weiter. Weitere Tool-Trends. Was haben wir noch, Thomas? Was gibt's denn noch?
Naja, wir haben ja natürlich im gesamten sozusagen Umfeld des Projektmanagements seit Jahren eine Diskussion, wie mache ich denn mein Projekt letztendlich? Und es ist, glaube ich, jetzt fast vom Tisch, so nach unserer Wahrnehmung. Also Zusammenwachsen von klassischer und agiler Funktionalität wird heute tatsächlich gar nicht mehr in Frage gestellt oder groß diskutiert. Das ist, glaube ich, komplett angekommen. Und da haben wir uns natürlich auch mal überlegt, was dringend notwendig ist oder was von allen Werkzeugen tatsächlich erwartet wird im Sinne von Tools, dass das Ganze auch in Microsoft Teams verfügbar ist. Das geht für die meisten Applikationen ja sowieso schon mit einem entsprechenden Web-Frontend. Immer mehr Hersteller und Produkte bieten aber auch explizite App-Funktionalität in Microsoft Teams an. Also auch hier natürlich einfach so ein Usability-Thema, Akzeptanz-Thema, weil dort einfach die Tagesarbeit letztendlich stattfindet. Die ganzen Diskussionen, die ganzen Chat-Funktionalitäten, da will man nicht dauernd hin und her springen, sondern das einfach in Microsoft Teams letztendlich dann ja nutzen. Dann stellen wir fest, was doch wieder mehr kommt, ist vom Einzelprojektmanagement aufgrund der Komplexität der Projekte eben eine Terminplanung in Programmen. Wir haben speziell jetzt für uns oder bei unseren Kunden sehr viele neue Infrastruktur- und Großprojekte, die auch wieder mehr so klassische Qualitäten fordern, also im Terminplan, im Scheduling. Nicht nur eben für einzelne Projekte, die für sich stehen und auch abhängig vielleicht zu anderen Projekten haben, sondern wirklich eine ganze Struktur Strukturen von Vertragsmeilenscheinen über Rahmenterminpläne bis zu einzelnen Detailplänen oder sogar Ausführungsplänen, das ist tatsächlich wieder ein bisschen im Kommen. Das heißt, die ganzen Werkzeuge, die man dort vielleicht auch in der Vergangenheit kennt, von einem Primavera angefangen über ein Planisware bis zu vielleicht einem Project, Online-Project-Server, die sind auch wieder mehr gefragt, als wir es tatsächlich in den Jahren davor gesehen haben, was vielleicht einfach auch an dem Geschäft liegt, das mit diesen sozusagen Großprojekten einfach einhergeht. Datenbasierte Entscheidungen, Hans, da hast du dir, glaube ich, was überlegt.
Ja, überlegt ist gut. Wir schauen halt, was draußen passiert. Wir haben ja zum Beispiel in den Jahren in dem Trend davor gesehen, wenn wir nachher auch noch sehen beim PMO, dass die Leute noch mehr Berichte machen müssen. Und ja, warum eigentlich? Naja, weil es ja die Daten schon überall gibt. Also man fragt sich einfach, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe, habe ich nicht irgendwas, worauf ich mich berufen kann? Also muss man doch nicht alles schätzen und alles aus den Fingern saugen. Wir haben doch in allen Systemen, weiß Gott, was alles drinnen. Das muss doch mal irgendwann rauskommen. In der Tat, es wird immer öfter danach gefragt, dass man auch die Historie von den Projekten hat, wie war denn das, wie hat sich das entwickelt und so weiter. Und wenn man jetzt mal weiterdenkt, auch Richtung KI, ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, wenn ich eigene Daten habe und das bedeutet für Projektmanagement zum Beispiel eben einen Snapshot einmal in der Woche oder einmal im Monat von seiner Projektliste inklusive relevanter Details und Metainformationen zu ziehen, um daraus eben Sachen ableiten zu können. Und im Projektmanagement geht es ja oft gerade darum, dass man sagt, naja, das Projekt ist jetzt schon 6 Monate gelaufen, wie war es denn bisher und wie wird es denn weitergehen? Naja, das, was bis jetzt schlecht gelaufen ist, ist, wenn ich jetzt nichts dagegen tue, wird auch in Zukunft nicht so gut laufen. Also Dinge, die man eben fürs Projektmanagement gut ablesen kann, eben aus klarer Frage, wie war es denn? Ja, ich sage jetzt, in der agilen Welt wird uns das ja auch schön vorgelebt mit Burndown-Charts oder Velocity-Charts oder whatever, wo man halt sagt, na, was hat das Team in letzter Zeit geschafft? Das Team ist konstant, die Punkte sind geschätzt. Bis jetzt haben wir 40 Punkte pro Sprint geschafft, jetzt soll es plötzlich 60 werden. Ja, woher sollte das kommen? Wenn es in der Vergangenheit nicht geleistet wurde, dann wird es in Zukunft auch nicht funktionieren. Also da gibt es ja Bereiche, das passiert schon so, aber das ist etwas, was immer stärker gefordert wird, egal wo, dass man sagt, dass wir haben Daten, lasst uns drauf schauen, können wir damit besser arbeiten als bisher. Und ein ganz anderer Punkt auch nochmal, apropos Daten oder sagen wir mal Technik drumherum, Low-Code-Plattformen werden immer beliebter eben für individuelle Anpassungen, wohlgemerkt. Das heißt also sowas wie Microsoft Power Platform oder auch bei Smartsheet ist ja ein alter Vertreter schon auf der SaaS-Plattform. Auch die haben jetzt No-Code-Apps, nur mal so als Beispiel, wo es einfach darum geht, dass man, naja, früher in Excel hat man gesagt, man programmiert in VBA etwas dazu und macht eine Maske und einen Dialog hier, ein bisschen Funktion dahinter. Ja, ist alles schön, muss man programmieren können, aber mittlerweile ist das halt alles schon so weit fortgeschritten, dass ich halt wirklich nichts programmieren muss oder vielleicht ein paar Sachen zusammen Skripte im Sinne von ja, Mini-Befehle nenne ich es jetzt mal oder tatsächlich mit der Maus mir einfach Sachen zusammenklicke. Und das ja, ist etwas, was da ist, wo stark danach gefragt wird. Und das hat auch eine große Auswirkung auf die letzte Zeile, die wir hier unten haben. Thomas, dein Lieblingsthema, das agile Mindset bei der Softwareauswahl, das spielt da direkt rein.
Ja, wir kennen natürlich jetzt seit, keine Ahnung, über 26, 27 Jahren die Suche nach dem perfekten PPM-Werkzeug und natürlich geht es immer über große Auswahlkataloge und Anforderungslisten und wir stellen da so ein leichtes Umdenken fest, auch bei unseren Kunden, was genau diesem agilen Gedanken letztendlich entspricht, nämlich zu sagen, lieber schnell starten und ausbauen, statt 300 Zeilen Spezifikationen, Anforderungen zu bewerten, die dann sowieso selten bis nie beauftragt werden und auch gar nicht immer unbedingt benötigt werden. Ich will das gar nicht abtun, dass man sich vorher Gedanken macht. Das ist natürlich richtig, aufzuschreiben, was man braucht. Aber mit der heutigen Infrastruktur, mit der heutigen Architektur von PPM-Produkten hat man eigentlich überall einen Kern, der das liefert, was man mal mindestens braucht. Ja, da sind Terminpläne dabei, da sind Ressourcenpläne dabei, offene Punktelisten, Risiken, Aufgabenmanagement, wunderbar. Und in Anführungsstrichen, die paar Dinge, die man noch dazu braucht, die kann man entweder dort konfigurieren, weil sie schon da sind, oder man kann sie erweitern, weil man eigene Formulare, eigene Tabellen, eigene Workflows letztendlich mit dazu packen kann. Und das ist so langsam auch angekommen im Markt, glaube ich, auch bei unseren Kunden, die sagen, nee, mir geht's eher darum, dass wir auch mal schlank beginnen, dass wir die Leute abholen, das Change Management angehen, die Methoden und Prozesse etablieren und während sozusagen die Organisation wächst und sich auf die neue Lösung einstellt, bauen wir dann nach und nach eben die Funktionen dazu, die wir dann tatsächlich zu dem Zeitpunkt brauchen, mit dem Wissen, bis dahin schon so viel wieder dazugelernt zu haben, dass manche Dinge, die man sich früher mal sozusagen ausgedacht hat, gar nicht mehr so wichtig sind. Also es ist einfach so eine Feststellung, die ich ganz klar gemacht habe, so die letzten 2 Jahre ganz, ganz stark, dass wir ganz häufig eben wirklich mit so einem Best-Practice-Ansatz starten, das dann auch sehr lange ausbauen, auch wieder mal 2, 3 Jahre, wenn es sein muss, alles in Ordnung. Aber der Start, der kann heute viel schneller passieren, Quick Wins, und damit sind eigentlich tatsächlich auch unsere Kunden sehr zufrieden, weil sie eben auch intern sehr schnell Ergebnisse zeigen können. Ganz klarer Trend in meiner Wahrnehmung.
Wunderbar, damit haben wir es mit den Tools erstmal erledigt, sind gut bei der Halbzeit und schauen uns das nächste Kapitel an, und das war jetzt auch das größte Kapitel, keine Sorge, das nächste Kapitel betrifft die Organisation. Also wir haben da jetzt einige Sachen zusammengefasst, die jetzt nicht technisch sind und auch nicht in die nächsten 2 Punkte reingehen, Projektplanung, Ressourcenplanung, aber ja, halten Sie sich fest, oder vielleicht sagen Sie, na endlich, sagt es mir einer, ja, persönliche Überforderung. Was hat das jetzt hier im Trend mit Projektmanagement zu tun? Ja, ganz einfach, wir kommen gleich sehr detailliert darauf. Dieses Thema hat eine Bedeutung, die, naja, wahrscheinlich schon immer irgendwie da ist im Arbeitsleben. Klar, wenn ich mehr können muss oder mehr machen muss, als ich kann, dann bin ich überfordert. Das ist sicher immer in irgendeiner Weise da, weil ja ständig irgendwas Neues daherkommt. Nur der Knick in der Kurve hier, der ist halt das Dramatische eigentlich, dass ich sage jetzt mal seit 5 Jahren, was ich was, seit Corona, Ukraine-Krieg, was ich was, Unsicherheit mit irgendwelchen Wahlen und whatever in verschiedenen politischen Strömen weltweit und weiteren Konflikten, die da angezettelt wurden. Also es hat ja Auswirkungen aus Lieferketten, dann stand mal genau dieses Schiff da im Suezkanal quer und whatever. Also in der letzten Zeit hat sich ja schon wahnsinnig viel getan, wo auch wirklich dieses, war ein Riesenschiff, aber trotzdem ein kleines Ereignis in Wirklichkeit mit einer Monsterauswirkung auf weitere Dinge, und dann ändert sich einfach so viel. Und da hat PMI auch genau hingeschaut, und das ist auch meine Erfahrung hier drinnen, oder auch, ich sage jetzt mal, bei mir persönlich, also was sich alles tut, und man muss ja wirklich, es wird immer schwieriger, Schritt zu halten. Auch das Thema AI, ist ja schön, dass wir es jetzt aufbringen, aber das muss man ja auch lernen. Wann mache ich das denn? Das fällt ja nicht vom Himmel. Oder agile Methoden oder sich um neue Software kümmern, Low-Code-Plattformen, muss ich auch lernen, also wir als Anbieter, bevor ich es dann mit dem anderen anbieten kann. Also bei uns haut ja auch, ja, im Prinzip haut es jeden Tag oder jede Woche irgendwas auf den Tisch, womit man nicht gerechnet hat, und ich denke, Ihnen geht es genauso. Und PMI, Annual Global Survey on Project Management 2023-2024. Sie fragen sich, warum das so alt ist. Ganz einfach, die Umfrage wurde 2023 gemacht. Sie ist im Ende ersten Quartals 2024 veröffentlicht worden. Und naja, wir hatten unser vorherigenes Trend-Webinar ein paar Monate vorher. Also bringen wir uns halt jetzt da drauf. Und das ist ja auch nichts, was jetzt so ganz kurzfristig wäre. Es ist ein generelles Thema, dass da ein paar wesentliche Sachen halt erkannt wurden. Komplexität, Unvorhersehbarkeit und so weiter, alles das sind Dinge, die da daherkommen, und Power Skills nennt PMI, kann man auch sagen Soft Skills, also alles, das sich nicht mit technischen Fertigkeiten zu tun hat, sondern eben alles drumherum, für die Anpassung an neue Arbeitsumgebungen zu verbessern. Also ja, wenn wir uns also selber da besser aufstellen, und da gehört auch Resilienz dazu, wenn wir gleich ja genauer noch sehen. Das heißt also, wenn wir jetzt Mentoring oder Ressourcen für die psychische Gesundheit und Communities of Practice sind sehr positiv mit einer höheren Projektleistung korreliert. Also wenn Sie sich den Bericht anschauen beim PMI, das Annual Global Survey, dann werden Sie das dort nachlesen können. Wir haben noch ein paar Grafiken dazu. Beziehungsweise, ja, warum ist das eigentlich so? Naja, die emotionalen Dinge, die man da so mitschleppt, eben auch aus dem Privatleben, die ins Berufliche reingebracht werden und dort vermischt, sind eben von wegen, wie wir gerade gesagt haben, ständige Veränderungen in der Welt, und am Arbeitsplatz geht es auch drunter und drüber, und das sind alles Gründe, warum Menschen Angst vor Veränderungen haben, weil sie sind schon überfordert. Und dann kommen wir, jetzt mal nur für uns gesprochen, daher und sagen, übrigens, wir führen ein neues Projektmanagementsystem ein. Wird alles leichter, so, aber lernen müsst ihr es trotzdem. Oder wir müsst jetzt agil arbeiten, oder wir machen jetzt eine andere Form von Statusbericht, oder ist ja wurscht, was es ist. Es kommen Änderungen daher, wo man früher gesagt hat, aha, tut sie wieder mal was. Das ist jetzt so, dass man sagt, nicht schon wieder. Ich habe schon 10 Sachen in der kürzeren Vergangenheit, die ich auch machen musste. Und das ist eigentlich der Wahnsinn. Jetzt noch ein letzter Abschnitt dazu. Was sagt PMI dann letztendlich? Also ja, wir brauchen Unterstützung, um sich kontinuierlich, also ja, man geht davon aus, dass diese Veränderungsgeschwindigkeit weitergeht, an neue Arbeitsweisen anzupassen, die technischen Fähigkeiten, um ja auch KI zu benutzen, das ist ja immer schön, dass es das gibt, aber wie gesagt, das muss ich auch lernen. Der Prompt Engineering, nur mal als Beispiel, ist ja fast schon ein neuer Berufszweig eigentlich. Also klar, bei Google muss man auch wissen, was man eingeht, damit man gescheite Ergebnisse kriegt, aber bei KI ist es ja viel, viel, viel umfangreicher. Also ja, das muss man alles tun, letztendlich, damit man halt seine Unternehmensziele erreichen kann. Genau.
Ich finde die Ausprägung oder Untersuchung eigentlich insofern ganz spannend, weil sie ja genau jetzt mal von diesen drei Säulen People, Process, Tools auf die People, auf die Leute tatsächlich abzielt. Und das zeigt natürlich, dass wir mit den Tools, die wir haben, seit langem vermutlich schon alle Probleme in den Projekten lösen könnten. Wir müssen die Leute aber befähigen, wir müssen ihnen die Freiräume schaffen, sich auch damit zu beschäftigen.
Genau. Und apropos Tools beziehungsweise Methoden, das sagt PMI ganz klar, also weitere Projektperformance durch deine bessere Wahl von klassisch agil oder whatever lässt sich jetzt eher nicht mehr erreichen, weil das ist mittlerweile abgestimmt, der Grabenkampf ist da vorbei und auch was man ja in der Vergangenheit als große Änderung empfunden hat oder was heißt empfunden, was Tatsache ist, also Remote Working, dass man von zu Hause oder unterwegs arbeitet und so weiter, das hat ja auch eine große Auswirkung, wie man zusammenarbeitet, aber es hat jetzt, wenn man das jetzt besser macht sozusagen, dann hat es nicht mehr die große Auswirkung auf die bessere Projektleistung, sondern es geht eben tatsächlich darum, dass man hier ein modernes Projektmanagement als Kombination von Fähigkeiten, Kompetenzen, richtige Kultur, Denkweise in der Arbeitsumgebung sucht. Und dazu jetzt mal zwei Ergebnisse. Thomas, magst du das erste kommentieren?
Genau. Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden unterstützen mit sogenannten Enablers, da gehen wir gleich mal darauf ein, sozusagen tatsächlich in 28% der Projekte nach wie vor klar Scope Creep haben, also dass sich Projekte einfach erweitern, auch ungeplant erweitern, gegenüber 39%, die das nicht entsprechend unterstützen. Das gleiche dann auch nochmal sozusagen für Budget aus Projekten, die einfach fehlschlagen, auch davon 31% auf 25%. Jede Statistik muss man interpretieren, das ist schon klar, aber es gibt ganz deutliche Hinweise, dass eben diese personenbezogenen Unterstützungsleistungen, also das wirkliche Mentoring, die Unterstützung, die Förderung, das Resilienzthema einfach dazu führt, dass Projektleistung besser wird, dass sie auch überhaupt entsprechend sozusagen in die Lage kommen, diese vielen tollen Werkzeuge und Angebote und Technologien, die wir dort haben, nutzen zu können. Und das ist, glaube ich, schon eine ganz dramatische Aussage, weil es ging ja immer um noch mehr Features, noch mehr Funktionen, noch mehr sozusagen Performance in den PM-Tools. Darauf hat man sich, glaube ich, inzwischen so ein bisschen hier eingeschossen, kommt es gar nicht mehr so sehr an, sondern wirklich den Beteiligten die Chance geben, sich dort überhaupt mal einzufinden, auch Erfahrungen damit zu sammeln und ihnen auch den Rücken zu stärken, wenn da irgendwelche Probleme auftauchen. Werden wir gleich nochmal bei den sogenannten Enablern sehen, also den unterstützenden Maßnahmen.
Genau, hier geht es mal nur um die Anzahl der Enabler, beziehungsweise um den Mittelwert. Also alle Beteiligten oder alle Teilnehmenden an dieser Umfrage haben festgestellt, dass sie 73,8% ihrer Projekte erfolgreich abschließen. Also in Time, Budget und Scope und Quality, whatever. Und das ist einfach mal die Mitte sozusagen. Und dann wird es eben auf der Vergleich. Wenn man also den Leuten von diesen Enablern, also dass man sich um die Leute kümmert und werden wir gleich sehen, was man machen kann. Also wenn man nichts macht, dann ist man sehr weit unterhalb. Dann liegt man bei 68% der Projekte, die die Leute erfolgreich gemacht haben, weil sie sich nicht um die Leute kümmern. Wenn man aber drei oder mehr von diesen Themen, die wir gleich auf der nächsten Seite sehen werden, einsetzt, damit man sich also intensiver um die Leute kümmert, dann kann man deutlich über dem Schnitt liegen. Und der Unterschied von 68 auf 76, das sind also doch 8%. Ja, das ist dann schon mal was. Stellen Sie sich vor, Sie hätten 8% bessere Gesamtprojektperformance in Ihrem Unternehmen. Ich glaube, da würden ein paar Leute ein paar Luftsprünge machen. Und das ist eben das Ergebnis dieser Umfrage, dass man sich bei entsprechendem Kümmern um die Leute, dass man sich da deutlich differenzieren kann. Genau, das heißt, das ist pro Branche unterschiedlich und hier, genau, Thomas, magst du die Enabler nochmal kurz nennen? Vielleicht jetzt nicht alle, aber dass man nochmal sagt, was ist denn das eigentlich?
Ja, vielleicht mal die ersten drei, und die hat man ja vorhin auch schon tatsächlich angesprochen, also dieses Coaching und Mentoring, das heißt tatsächlich Unterstützung bei der persönlichen und beruflichen Entwicklung, also Ausbildungsangebote, Coachingangebote, Technologien vermitteln, die eben nicht selbstverständlich sind und die man nicht einfach auch aufsaugen kann, sondern tatsächlich aktiv sozusagen die Leute entsprechend zu fördern. Dann das ganze Thema natürlich Modern Work in Anführungsstrichen, also New Ways of Working. Die Umstellung von E-Mail-Schreiben zu Chat fällt ja auch nicht jedem leicht. Ja? Und wie oft haben wir schon auch Teams Einführungen bei Kunden auch letztendlich schiefgehen sehen, weil man gesagt hat, naja, Teams ist doch kein Thema, kann doch jeder. Nein, kann eben nicht jeder. Und deswegen muss man dort auch einfach aktiv Unterstützung anbieten für das, was sich in der Arbeitswelt ändert. Und ich denke, der dritte Punkt wird schon von doch immer mehr Leuten oder immer mehr Unternehmen auch gefördert. Es gibt ja so viel Know-how. Ja, und früher hat man ja immer gesagt, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß, das sagen wir für TPG auch manchmal, einfach rauszufinden, wer sind Experten, für welche Themen, wen kann man fragen, das eben auch einfach auffindbar machen und auch einfach als wirkliche Best Practice im Unternehmen letztendlich unterzubringen. Ich kann jemanden fragen und es ist auch keine Schande, jemanden zu fragen, weil keiner weiß heutzutage alles, das ist schon lange vorbei und wenn ich mich irgendwo ein bisschen auskenne, kann ich, glaube ich, sehr vielen Kollegen auch helfen mit einem aktiven Beitrag dazu.
Genau, und das Ganze nur noch ganz kurz, das können Sie sich dann, wenn Sie die Folien in der Hand haben, auch selber genauer anschauen. PMI hat es noch weiter ausgewertet mit unterschiedlichen Branchen, wo jetzt hier der größte Einfluss ist, ob ich mich jetzt darum kümmere, wie hier zum Beispiel bei Telekommunikation, die sind insgesamt schon sehr gut letztendlich, aber wenn ich mich, also der Schnitt bei den Telekommunikationsprojekten oder Teilnehmenden aus dieser Branche ist eben, dass sie 75% in Time, Budget und Scope und so weiter machen, aber wenn man sich darum kümmert, nämlich um die drei, die hier stehen, dann landen die Leute eben über 80. Also das sieht man bei manchen Branchen als eine große Auswirkung, in anderen Branchen, hier Financial Services, da liegt der Schnitt bei 70 und wenn man sich darum kümmert, dann steigt es auf 71, irgendwas, das ist nicht der große Burner, aber bei anderen ist der Unterschied immer erheblich, von 70 auf 78 und so weiter in Construction. Ja, also Coaching bei der beruflichen Entwicklung, also ja, wie gesagt, Positionen ändern sich ja auch und wie gesagt, auch innerhalb des Projektmanagements ändert sich da viel. Training zu neuen Arbeitsweisen, ja hier Chat eben auch AI oder auch Remote Work, es klingt manchmal einfach, ist es aber gar nicht so, wenn man es dann im großen Stile benutzt. Förderung von Arbeitsgruppen zur Wissensteilung, ja, ganz wichtiger Punkt. Anlaufstelle zur Unterstützung des Änderungsmanagements. Also kann ich irgendwo hingehen, wenn sich viele Sachen ändern, um dann nochmal nachfragen oder hat es einer mal irgendwo in der Rundmail geschrieben und jetzt friss oder stirb und ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll. Und Training zur Steigerung der Resilienz, ganz wichtiger Punkt eben zum Thema, das wir vorhin hatten, ja, dass man halt auch leicht überfordert ist und dass man das halt besser überlebt, ist halt schon ein sehr wichtiger Punkt heutzutage. Auch sieht man in der Arbeitswelt, gibt es ja viele Studien dazu, dass das Thema Burnout krass zugenommen hat. Steigt jetzt gerade nicht noch weiter, aber nach Corona und so weiter gab es ja doch einen Riesensprung. Schauen wir mal, was AI dazu auch noch einen Beitrag liefern wird zur Änderung am Arbeitsplatz und so weiter. Also, ich glaube, es ist gut, wenn man wem hat, wo man hingehen kann. Also ja, das heißt also, wenn man sich um Menschen kümmert, kann man eine ganze Menge bewegen. Das ist entsprechend wichtig. Die Frage ist jetzt, wie schaut es bei Ihnen aus? Welche Unterstützung gibt es denn in Ihrem Unternehmen?
Coaching liegt bei 47%, Trainings bei 52%, Förderung von Arbeitsgruppen zur Wissensteilung 44%, Unterstützung des Änderungsmanagements 27% und Training bei 37%.
Genau, aber im Vergleich haben wir schon, und zwar inhaltlich zum Jahr davor, da hat die 23 erschienene, also das, die Umfrage stammt dann aus noch früher, haben wir herausgefunden, oder hat PMI herausgefunden, dass das wesentliche Thema eine gute Kommunikation ist. Klar, nur mal kurz zur Wiederholung, das ist und bleibt so, wie meine Oma schon gesagt hat, ja, beim Reden kann man leidsam und auch in schwierigen Zeiten ist es halt auch gut, wenn ich reden kann. Dafür brauche ich aber eine Ansprechstelle, beziehungsweise darf eben nicht das Gefühl haben, dass wenn ich jetzt meinen Mund aufmache, dass ich ein Problem habe, weil ich gesagt habe, dass ich ein Problem habe. Das ist halt dann die falsche Kultur. Genau, ganz wichtig, zwei wesentliche Punkte, Stressreduktion, nämlich klären Sie diese beiden Situationen. Thomas, was ist denn der Punkt?
Naja, dazu gehört eine gewisse Offenheit, eine Fehlerkultur, die man nur auf Unternehmensebene letztendlich fördern kann. Was mache ich im Moment der Erkenntnis, dass ich mich mit einem Thema nicht auskenne? Also wie viel Zeit sozusagen stecke ich da rein, Dinge zu erforschen und auch mühsam rauszufinden, bevor ich vielleicht jemanden frage, was ich mich trauen muss und natürlich auch jemanden fragen kann. Das heißt, gibt es überhaupt das Know-how tatsächlich bei uns im Unternehmen? Und je mehr sozusagen diese lernende Familie oder lernende Organisation tatsächlich ausgeprägt ist im Unternehmen, desto eher werden solche Stolpersteine im Projekt eben auch ausgeräumt, weil man kann ja da sehr viel Zeit auch damit verbraten, in die falsche Richtung zu rennen. Ich glaube, das ist einfach tatsächlich eine Kulturgeschichte. Und die zweite vielleicht sogar noch ein bisschen ausgeprägter in dieser Richtung, nämlich zu sagen, okay, was mache ich denn in dem Moment, wo ich feststelle, dass ich nicht fertig werde? Also da ist was geplant, keine Ahnung, 20 Stunden, ich habe schon 15 reingesteckt, stelle fest, oh je, das wird aber doch deutlich komplexer. Merke ich das erst tatsächlich im allerletzten Abschnitt, merke ich das schon relativ früh, erst bei der Stunde 19,9 sage ich, lieber Projektleiter, das wird leider nichts oder vielleicht doch nach der Hälfte der Zeit, um frühzeitig auf Probleme hinzuweisen. Und das ist, glaube ich, auch eine Kulturfrage, die ganz klar vermitteln muss, ein Projekt ist eine Planung von ungewissen Dingen, ja, die ich eben noch nicht gemacht habe, typischerweise oder noch nicht so häufig. Und das muss man akzeptieren, dass es eben auch, sage ich mal, Umplanungen, Änderungen im Projekt gibt. Und je früher ich die erfahre, desto früher ich die bekomme, desto besser bin ich dran. Aber es ist ganz klar in der Kultur und auch der Kommunikation eines Unternehmens verankert, dass man solche Informationen frühzeitig letztendlich meldet. Ist nicht einfach, auch für einen selber. Man glaubt ja immer ans Gute und dass man es doch noch schafft. Aber ich glaube, da kann man auch lernen, im Laufe der Zeit damit besser umzugehen und auch den persönlichen Stress dazu einfach zu vermeiden.
Genau, wenn ich am Mittwoch weiß, dass ich bis Montag nicht fertig werde, Dann kann ich ja spätestens am Donnerstag früh mal die Leute von Montag anrufen und sagen, ich glaube, das wird nichts. Oder ich sollte fünf Sachen machen, ich schaffe drei. Erstens, zwei habe ich schon. Welche von den anderen dreien soll ich noch machen? Aha, ich wähle noch eine aus und die schaffe ich, die anderen zwei halt nicht. Halt nicht klingt jetzt natürlich salopp, aber ich möchte das Wochenende trotzdem überleben und auch das nächste und die folgenden Monate. Also ich muss ja irgendwie mal runterkommen vom Stress, dass ich sehe, dass was nicht geht, aber ich muss drüber reden können. Und da gibt es auch dieses wunderbare Wort oder diese Phrase, fail cheap. Also wenn du schon failst, dann halt bitte gleich. Kann man auch viele Sachen anwenden. Und zum oberen Punkt noch eine kleine Ergänzung, falls Sie Simon Sinek geschrieben, noch nicht kennen, geben Sie mal ein in Google und schreiben Sie dazu Idiot. Er hat ein 2-Minuten-Video, das heißt Why is it good to be the idiot in the room? Also warum ist es gut, der Depp im Raum zu sein? Da beschreibt er eine Situation, wo er mit lauter Führungskräften zusammensitzt und ein externer Berater ist da, der schwafelt irgendwas und alle nicken und er sagt, Entschuldigung, habe ich nicht verstanden. Und dann sagen alle anderen noch, ich übrigens auch nicht. Und genau darum geht es, das Eis zu brechen. Also das reduziert den Stress. Lösen müssen die Sachen nach wie vor, aber der Icebreaker muss her. Okay, wir haben noch ein kleines Thema zum Thema Change Management, haben wir schon mehrfach angesprochen, vielleicht nochmal kurz drüber, nichts Neues. Projektmanagement, wissen wir, was das ist. Change Management, ja, kümmern um die betroffenen Personen, sodass die geschaffene Lösung auch nutzbringend eingesetzt wird. Das ist ein Thema, das in allen anderen Sachen, wenn man so ein bisschen googelt, was Trends betrifft, nach wie vor sehr hochgehalten wird. Vor 10 Jahren gar kein Thema, vor 5 Jahren hat es angefangen und mittlerweile mittendrin, ist auch mittendrin geblieben. Kurze Umfrage zum Vergleich. Wenn es bei Ihnen jetzt Änderungen in der Firma gibt, wie schaut es da aus? Gibt es da Widerstände, aber keiner kümmert sich drum? Oder haben Sie einen Sponsor, da, wo man wirklich so wie Change Management eben funktioniert, dass man sagt, so, da stellt sich einer hin und sagt, wir wollen das haben, erklärt das warum? Und ja, wird dann ordentlich entsprechend mit einem Kommunikationsplan auch kommuniziert, Schulungen dazu und vielleicht das Letzte sogar, dass man auch mal checkt, ob die Schulung was gebracht hat oder ob man nur sagt, hey, ihr wart doch bei der Schulung, ihr müsst das doch können. Oder gibt es dann noch eine zweite Runde, dass man sagt, aha, was davon ist angekommen, um dann eine dritte Runde zu machen, um wirklich dann die Änderung ankommen zu lassen.
Wir haben oft Widerstände, aber niemand kümmert sich, sagen 27%. Änderungen sollen einen Sponsor auf hoher Ebene haben, machen 57%. Wir wollen Neuerungen nach Plan kommunizieren, 45%. Wir wollen Schulungen zu Neuerungen anbieten, 62%. Und wir wollen die Wirksamkeit der Schulungen überprüfen, 21%.
Na, der erste Punkt hat mich am meisten gefreut. Es waren 33 und 34 in den letzten 2 Jahren und jetzt sind 27, fängt schon mal gut an, kommt runter. Also wir haben Widerstände, nur keiner kümmert sich drum, wird weniger geklickt, das ist schon mal gut. Genau. Wunderbar, auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Und hier die anderen, 58 ist mehr oder weniger gleich geblieben, 45, ja, ist weniger geworden. Das ist erstaunlich, dass man weniger kommunizieren möchte, 60 ist gleich und die 22 ist auch weniger, ist erstaunlich. Ja.
Aber der erste Punkt ist doch schon mal sehr wichtig, dass es
schon
34%. Das ist der entscheidende, glaube ich, dabei.
Das ist schon der entscheidende, genau. Bei dem anderen, glaube ich, gibt es noch Handlungsbedarf. Yes. Genau, aber schauen wir, dass wir weiterkommen. Danke fürs Mitmachen. Wir haben noch einen Punkt, Organisation, nämlich PMOs unterstützen zunehmend die Unternehmensstrategie. Das haben wir vor einer Weile auch schon mal gesagt. Die machen ja Prozesse, Methodenstandardisierung, Ausbildung und Betreuung von den Leuten, manchmal auch Projektdurchführung, sprich sie haben einen Pool von Projektleitern, den sie dann einsetzen können oder kümmern sich ums Multiprojektmanagement und Ressourcenmanagement aus meiner Sicht oder aus der Erfahrung, die wir generell über unsere Kunden haben, der Hauptpunkt, das andere ist dann eher Hilfe dazu und on top natürlich die Frage, sind wir auch beim Portfolio-Management dabei im Sinne von, wählen wir denn Projekte aus oder unterstützen wir das Management dabei, die richtigen Projekte auszuwählen und so weiter, dass da die Strategie tatsächlich in Umsetzung kommt. Also das Thema Portfolio-Management haben wir gesehen und das Thema Ressourcenmanagement als etwas, was entsprechend zunimmt immer noch, beziehungsweise es gibt von Gartner einen netten Bericht hier über den Einfluss der Digitalisierung auf PPM bzw. PMOs bis 2030, also klar, die Zahl 2030 hat einfach hingeschrieben, für die Zukunft letztendlich halt einfach gemeint. Und was sagt Gartner hier? Build a plan to become the center of change and innovation. Also PMOs, wie sie heute sind, braucht man, keine Frage. Der Einfluss von Projekten und Digitalisierung und allen Veränderungen, die damit einhergehen, sagt Gartner eben, das wird entsprechend noch viel stärker in der Verantwortung des PMOs liegen, da wirklich eben ja die Zentrale für Änderung und Innovation zu werden, im Sinne von ja, Projekte müssen gesteuert werden, viele Änderungen bedeuten viele Projekte, jetzt nicht unbedingt immer technisch in dem Produkt, das sie vielleicht entwickeln, sondern eben in Organisationen drumherum, und dass das PMO eben immer stärker letztendlich eine zentrale Drehscheibe wird, um ja insgesamt Dinge im Unternehmen voranzubringen. Ich schaue jetzt mal auf die Uhr und lasse vielleicht diese Umfrage jetzt aber tatsächlich aus und gehe zum nächsten Thema über, nämlich zu dem Thema Projektplanung. Wichtigkeit über Zeit, was jetzt eigentlich klassisch und agil? Also fangen wir mit klassisch an. Es hat irgendwann angefangen und hat, sagen wir mal, vielleicht den Höhepunkt erreicht und kommt wieder ein bisschen runter. Warum? Weil, naja, nach einer Zeit agile Methoden dazugekommen sind, die vielleicht aber jetzt tatsächlich zusammenlaufen. Also was wollen wir damit sagen? Auf der einen Seite hat man lange Zeit versucht, alle Arten von Projekten mit klassischen Methoden zu erledigen, bis sehr viel Software dazugekommen ist und irgendwann das agile Manifest und so weiter aufgerufen wurde. Wobei bitte die Geschichte richtig deuten. Agilität und das Ganze ist nicht aus der Softwareentwicklung entstanden. Das agile Manifest kommt von diesen Leuten. Die allererste Nennung von agilen Sachen geht in die 50er Jahre zurück und hatte mit Produktion zu tun. Auf jeden Fall, was meinen wir damit? Naja, die agilen Methoden werden immer wichtiger und ja, gewinnen an Bedeutung, weil einfach viel mehr Softwareprojekte zu machen sind. Andere versuchen dann auch, das auf Nicht-Softwareprojekte umzulegen, aber wie wir vorhin schon gesagt haben, klassisches Scheduling für Bauprojekte und große Infrastrukturprojekte bleibt letztendlich. Aber was wir mit der Grafik aussagen wollen, ist, letztendlich läuft es zusammen und hat eine Gleichbedeutung, egal auf welchem Niveau jetzt letztendlich. Und die Organisationen suchen sich heute raus, was sie brauchen, und der Grabenkampf von wegen das eine wäre besser als das andere, den habe ich jetzt ehrlich gesagt schon lange nicht mehr gehört. Also das war jetzt schon ein abnehmender Trend, dass diese Grabenkämpfe da tatsächlich aufhören, und die Diskussion hatte ich jetzt wirklich schon lange nicht mehr am Tisch. Ich glaube, es haben alle verstanden, dass man sich einfach aus beiden Welten bedient und schaut, was man braucht und das Beste für sich macht, und fertig ist die Laube. Also sehr individuell.
Was ein guter Trend ist.
Genau, ein guter Trend, nicht ein Religionsbuch. Genau, in der Projektplanung selber, Thomas, steigende Komplexität und deren Inhalte. Muss man verstehen, was man tut.
Naja, es kommen mehr Wissensbereiche zusammen. Immer mehr Leute brauche ich mit Expertenwissen in der Nische der Nischen. Das heißt, man muss ja genau verstehen, um was es eigentlich geht. Was sind die Anforderungen? Was ist das Ziel der Übung? Und sozusagen so einen standardisierten Terminplan, den kann man zwar noch nutzen, um grobe Arbeitspakete, Phasen und vielleicht auch sozusagen Meilensteine zu planen. Aber was genau in den Projekten tatsächlich benötigt wird, das kriegt man heute sozusagen mit vielleicht nur meiner Denke als Projektleiter schon gar nicht mehr hin. Also ich muss auch immer sozusagen alle Kollegen bei uns dann tatsächlich im Projekt mit einbeziehen. Und das heißt natürlich, dass wir auch, wenn wir uns mal über die sozusagen Vorgehensweise in der Projektplanung tatsächlich unterhalten, dass eine kombinierte Planung des Projektes und der Aufgaben zwischen Projektleitung und Teammitgliedern essentiell ist oder noch mehr werden wird. Das heißt, ich kann grob sozusagen vielleicht sagen, ihr macht jetzt mal die entsprechende Spezifikation, ihr nehmt die entsprechenden Anforderungen auf in den nächsten 4 Wochen. Was genau dort aufgenommen werden muss, wissen meine Experten typischerweise ganz gut. Die sollen aber nicht in meinem Projektterminplan rumeiern, sondern die sollen sich tatsächlich ihre eigenen Arbeitspaketen, ihre Action-Items zusammenstellen, möglichst mit einer Aufwandschätzung und einer Beschreibung, vielleicht einer Checkliste. Und das möchte ich gerne dann sozusagen aus Projektleitungssicht mit verdauen, weil, wie gesagt, keiner kann mehr alles wissen und es wird ganz stark sozusagen auch in Zukunft noch mehr nötig werden, dieses verteilte Know-how im Unternehmen entsprechend einzufordern.
Genau, Multilevel Scheduling ist der nächste Punkt, hatten wir schon mal angesprochen. Was meinen wir damit? Naja, mehrere Projekte, also es gibt mehr Projekte für Infrastruktur, Strom, Gas etc. Da gibt es eben auch ganz viele Leitungsbaustellen und solche Sachen. Das ist halt wirklich das blanke Gegenteil von einem Softwareprojekt. Und die fordern letztendlich vernetzte Rahmen, Detailterminpläne eben auf verschiedenen Ebenen und so weiter. Und das ist etwas, was wir in der Projektplanung eben wieder öfter sehen. In letzter Zeit war es wirklich ganz viel Digitalisierung, ganz viel Softwareprojekte, ganz viel ja eben Nicht-Infrastruktur. Das bei uns das angekommen ist und natürlich genauso viele internationale Großprojekte im Rahmen der Rüstungsindustrie, wird ja europaweit an vielen Sachen zusammengearbeitet, hat aber auch wieder Anforderungen, die wir vor vielen Jahren schon mal hatten, geht ja dann theoretisch von der Anforderung zurück auf die Zeit, wo die großen Dinge im Projektmanagement auch mal entwickelt wurden. Aber das sehen wir, dass das jetzt ganz klar wieder daherkommt. Das heißt, also klassische PM-Methoden und auch klassische PPM-Tools, die wirklich schedulen können und projektübergreifende Verknüpfungen können, Programmmanagement können und so weiter. Also ich sage jetzt mal wirklich die andere Ecke von Agil, sind weiterhin stark nachgefragt, beziehungsweise ist, eigentlich kann man auch sagen, volles Revival. Und letzter Punkt, Thomas, ESG haben wir noch.
Gut, seit Jahren ein Thema, nimmt immer weiter zu, gibt es natürlich in 2 Facetten, wenn man mal drüber nachdenkt. Das eine ist natürlich zu sagen, okay, wie stellen wir denn unser Projektportfolio zusammen? Also im Unternehmen haben wir den Beitrag der Projekte eben zu unseren ESG-Zielen sozusagen mit berücksichtigt, um dann einfach Projekte zu priorisieren. Wunderbar. Und vielleicht auch noch bei der entsprechenden sozusagen Durchführung der Projekte, da kann man natürlich auch auf die entsprechenden sozusagen Ziele entsprechend mit einzahlen. Ist jetzt nichts komplett Neues, nimmt mehr und mehr zu, ist sicher ein Trend, der sich noch stärker ausprägen wird. Auch mehr unserer Kunden fragen bei uns nach, ja, wie denn wir unsere Richtlinien tatsächlich leben und gestalten, damit wir überhaupt auch sozusagen als Anbieter dort mit ins Rennen kommen. Das heißt, das Thema ist kein Exotenthema mehr, sondern tatsächlich, glaube ich, gelebte Praxis, die einfach dazu führt, dass wir uns hoffentlich auch ein bisschen besser aufstellen in Zukunft von dem, was wir tatsächlich unseren Zielen formulieren. Also bedeutet natürlich klar, auch hier in dem Rahmen der Projektleitung, der Durchführung und auch fürs Projektteam, dass einfach nur klar ist, dass es diese Richtlinien gibt, wie sie tatsächlich im Unternehmen kommuniziert werden, wie sie gelebt werden, dass auch dagegen gemessen wird. Das ist ja einfach sozusagen das Handwerk letztendlich dahinter. Und das würde uns, glaube ich, schon nochmal interessieren, wie das tatsächlich bei Ihnen dann letztendlich angekommen ist.
Machen wir eine Umfrage. Also Sie haben schon ESG-Richtlinien definiert. Sie bewerten das Projektportfolio nach ESG-Richtlinien. Das heißt, die Priorisierung hängt irgendwie auch davon ab, ob das jetzt ESG-mäßig entspricht oder nicht. Sozusagen saubere soziale Projekte irgendwie einen Vorzug kriegen. Oder Sie führen Projekte tatsächlich inhaltlich nach ESG-Richtlinien durch. Also wie gesagt, weniger Reisen, weniger Verbrauch von Ressourcen bis hin zu den Ergebnissen, die natürlich dann auch sauberer sein sollen. Oder spielt das Ihnen noch keine Rolle?
Wir haben ESG-Richtlinien definiert, 25%. Wir bewerten das Projektportfolio nach ESG-Richtlinien 4%. 9% sagen, wir führen Projekte nach ESG durch. Wir optimieren Projektergebnisse nach ESG-Richtlinien 6% und spielt keine Rolle 70%.
Okay. Ja, da gibt es jetzt noch keine dramatische Verschiebung, beziehungsweise es ist sogar weniger als beim letzten Mal bei der Durchführung. Aber was das Portfolio betrifft, von 17 auf 7 Durchführung hier. Ja, also das ist jetzt nicht gerade besser geworden. Ah, schauen wir mal. Okay, wir haben noch ein letztes Thema, dauert noch 2 Minuten. Da haben wir einen Schwerpunkt nur zum Thema Ressourcenplanung. Und zwar, ja, Ressourcenmanagement, wieder am Anfang eine kurze Kurve. Ja, es war schon immer wichtig, aber es ist auch da in letzter Zeit ein Knick eingetroffen. Man kann nicht mehr zweimal klatschen und kriegt Leute, das wissen wir schon lange. Aber es wird halt jetzt doppelt schwierig, nicht nur, dass man keine Leute kriegt, sondern die man kriegt, können auch nicht unbedingt das, was man braucht. Das ist das Thema Skills und Verfügbarkeit und damit verbunden die Machbarkeit von Projekten ist wirklich ein Thema, das eine neue Größenordnung da jetzt mit sich bringt. Das heißt, auf der einen Seite ist zwar das Thema prinzipiell schon ganz gut angekommen in Granularität, dass man also etwas grober plant, lieber Projektebene im Monat statt der Vorgang pro Tag. Das ist, ja, haben wir festgestellt, das ist ein ganz klarer Trend bei unseren Kunden, die fragen von Hause aus, ob eine Grobplanung eh geht. War letztens auch ein Kunde total überrascht, dass man überhaupt grob planen kann und nicht grob fein planen muss. Fand ich auch erstaunlich. Dass man die Beteiligten alle mit reinkriegt, dass man eine echte Verfügbarkeit von Projekten hat, weil die Teamleitung aus der Linie mit dabei ist, dass man es regelmäßig macht, dass also geplante Abstimmungen hat, statt nur eskaliert, wenn es zu spät ist. Auch das ist breit angekommen und wird noch weiter ankommen. Aber jetzt ein ganz wichtiger Punkt eben, Szenarien für die Vorausschau und die Kapazitätsplanung. Thomas, du hast das letztens so schön formuliert, den Satz möchte ich dir überlassen.
Ja, es geht tatsächlich darum, eher vielleicht weniger Projekte zu machen mit den Kapazitäten, die man hat, als ständig eben aufzubauen, weil es natürlich schwierig ist, um noch mehr Leute einzustellen. Und sagen wir mal, vor 5 Jahren Szenarienmanagement, was ist das? Vor 3 Jahren, naja, könnte interessant sein. Letztes Jahr, würde ich mal sagen, beim Viertel unserer Projekte war es tatsächlich ein Auswahlkriterium, dass wir eben auch Szenarien überhaupt planen und darstellen können. Also den bestehenden sozusagen Planungsbestand von Projekten, Ressourcen und Kapazitäten mal zu nehmen, mal zu massieren, mal Projekte hoch und runter zu schieben, nach links und nach rechts und entsprechend ein- und auszuschalten und zu sehen, was es ausmacht. Das ist etwas, was, glaube ich, als Funktionalität einfach schon immer da war, jetzt aber einfach stark gefordert wird, weil auch die Plandaten unten immer besser und besser werden, mit den 3 Punkten oben eben letztendlich auch. Das heißt, man glaubt auch diesem Ressourcenmanagement und man ist jetzt auch in der Lage, tatsächlich solche Planungsszenarien darzustellen.
Genau, Ressourcenmanagement ist eigentlich ganz einfach. Planen Sie vollständig, regelmäßig vorausschauend, eben mit solchen Szenarien zum Beispiel, und gut genug, also so grob wie möglich und nur so fein wie nötig. Also,
Amen.
Es ist das Masterpiece, aber es ist nicht das Schreckgespenst. Genau, wenn Sie noch Zeit haben, letzte Umfrage, wie sieht's bei Ihnen aus? Und dann wären wir durch.
Wie schätzen Sie Ihre Ressourcensituation ein? Kein Problem, 4%. Zu wenig Personal, 68%. Probleme mit den Skills, 55%. Probleme in der Abstimmung und bei den Prozessen, 54%. Und Probleme mit den Tools, 43%.
Okay, also so ähnlich wie letztes Jahr, die keine Probleme sind schon mal auf 3% unten gewesen, jetzt sind es 4%, das klingt ja theoretisch nach einer Verbesserung. Also je mehr Leute keine Probleme haben, desto schöner wäre es ja, aber die Zahl ist so verdammt niedrig, dass im Prinzip ja, man muss immer noch sagen, alle haben Probleme im Ressourcenmanagement. Ja, ich bin gespannt, die Zahl müssen wir nach oben kriegen, das ist wie gesagt eigentlich kein Hexenwerk. Der Slogan von vorhin, es ist eigentlich ganz einfach. Danke.
Danke für Ihre Zeit.
Sie haben Feedback zur neuen Folge? Dann schicken Sie uns eine E-Mail an podcast@theprojectgroup.com oder kommentieren Sie einfach direkt unter den Shownotes. Und natürlich, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, geben Sie uns gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform und abonnieren Sie uns. Vielen Dank und einen wunderschönen Tag.